Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute bin ich zu Gast in Luzern im Verkehrshaus, denn hier hält heute Abend der liebe André Schumacher einen seiner sagenumwogenen, wie sagt man, Dia-Vorträge?
Nee, so hieß es vor vielen, vielen Jahren. Heute heißt es Reiseshow oder Multivisionsshow. Ereignis.
Ja, ein multimediales Ereignis von seiner Reise über die Kanaren, richtig?
Genau.
Und erstmal herzlich willkommen, lieber André.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend. Ja, toll, dass das geklappt hat. Ein gemeinsamer Freund, und zwar der Sven Nieder, hat mich sozusagen auf dich aufmerksam gemacht und hat gesagt, den André, den musst du interviewen, der hat sein Glück gefunden.
Ja.
Und deshalb bin ich heute hier. Erzähl mir, wie hast du dein Glück gefunden?
Wie habe ich mein Glück gefunden? Naja, ich bin ja Ossi, also sprich aus Ostdeutschland,
okay,
hinter der Mauer aufgewachsen. Und als die Mauer fiel, da hat es uns tatsächlich, uns junge Leute, wir waren damals 14, 15, gepackt und wir wollten die Welt entdecken, was ja vorher nicht so richtig ging.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, dass die Nachricht, die Mauer sei gefallen, reinkam, als wir gerade im Französischunterricht saßen. Und da habe ich wohl so einen kleinen Zettel genommen und habe da ein Wort drauf geschrieben und das so unter der Bank von Nachbar zu Nachbar durchgereicht bis zu meinem besten Freund Burkhard. Und da stand bloß ein Wort drauf, nämlich Norwegen. Und es hat dann ein paar Monate gedauert und unsere Eltern hatten uns tatsächlich dann auch gestattet, mit damals erst, glaube ich, 16 Jahren, 6 Wochen lang alleine, also unglaublich, durch Skandinavien zu radeln. Und da haben wir zum ersten Mal halt Freiheit geschnuppert und Abenteuer probiert und gemerkt, dass irgendwie alle Träume möglich sind und alles auf einmal auch grenzenlos war. Also es ist für uns nochmal gesteigert, das so empfunden, nach dem Fall der Mauer. Und dann hat es uns wirklich gepackt und wir waren dann immer wieder auch in Norwegen und irgendwann kam die Idee, wir wollen irgendwann mal, wenn wir ein bisschen größer sind, die Welt entdecken, die Welt durchradeln.
Mhm.
Und diese Idee haben wir dann mit nach Hause genommen, aber natürlich kam es dann erstmal nicht dazu. Wie das so ist, man schiebt ja die Träume auch immer gerne vor sich her.
Mhm.
Und so kamen wir dann also nach Hause und haben erstmal die Schule zu Ende gemacht, das Abitur. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir erstmal studieren, damit das uns auch was wird. Und nachdem wir das fertig hatten, haben wir gesagt, jetzt müssen wir erstmal arbeiten gehen, damit wir auch schön Geld verdienen und Teil der Gesellschaft werden.
Mhm.
Und so wurden wir dann immer älter und gebrechlicher. und irgendwann haben wir uns dann, da waren wir so Ende 20 wieder getroffen. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Also jetzt oder nie. Und dann haben wir uns beide ein Jahr Zeit gegeben, quasi unsere Jobs aufzugeben und die Wohnungen zu kündigen und allen Lebewohl zu sagen und die Bankkonten einzufrieren und Versicherungen aufzulösen. Und dann sind wir losgefahren von Patagonien nach Alaska. Und das haben wir auch nicht.
Das ist Südamerika, genau, ganz unten.
Ganz unten,
nach
Südspitze,
Nordamerika,
Feuerland,
ganz
genau,
oben.
Genau, wir haben natürlich auch nicht geschafft, weil wir dann unterwegs gemerkt haben, dass die Kunst.
Ist ganz schön weit.
Ja, erstmal ist es weit und dann ist die Kunst natürlich auch nicht möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern sich unterwegs den Reibungen auszusetzen.
Mm.
Und so haben wir dann unterwegs gearbeitet, uns verliebt, Jugendherbergen geführt, uns durchgeschlagen, Bürgerkriege miterlebt, volle Kanne, alles.
Echt?
Deswegen waren wir halt eben auch viel, viel langsamer als erwartet, aber natürlich sehr intensiv unterwegs. Und danach kam ich dann nach Hause und hatte mein Glück erstmal wieder verloren, weil dann kam das dürfste Jahr meines Lebens, da bin ich nämlich in ein ganz großes Loch gefallen.
Okay.
Und konnte mir nämlich nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben. Ich wusste auch nicht, was ich arbeiten sollte. Eigentlich konnte man sich auch mit niemandem der alten Freunde noch unterhalten.
Weil man unterwegs war, weil man so viel erlebt,
weil man so viel erlebt hat,
weil man so viel gesehen hat.
Und auch so vieles, was andere auch ja nicht verstehen und nicht nachvollziehen können. Und man kommt dann nach Hause und da wird man gefragt, na, wie war's?
dann weißt du gar nicht, was du erzählen sollst, weil du hast gerade 2,5 Jahre hinter dir und bist fast verhungert in den Anden im Schneesturm und hast Leute sterben sehen und hast volle Breitseite Leben, ne? Intensität. Und dann hing ich ganz lange in den Seilen. Und der einzige Ansprechpartner war eigentlich dieser Burkhard dann eben für mich, der das ja auch miterlebt hatte, der gleichsam in den Seilen hing. Und dann hat es eine Zeit gedauert, bis wir wirklich dann wieder uns auch neu orientiert haben.
Resozialisiert, sozusagen.
Ja. Und dann haben wir halt versucht, das Reiseleben und den Wiedereintritt in die Zivilisation irgendwie zu synthetisieren.
Mhm.
Und da bin ich erstmal Reiseleiter geworden für ein Unternehmen in Kalifornien. Und habe dann aktiv Reisen geführt, nämlich mit dem Fahrrad. Das hat sich ja angeboten.
Ja.
Und habe dann reiche Amerikaner und Kanadier durch Europa geführt.
Mit dem Fahrrad?
Mit dem Fahrrad, immer wochenweise als Angestellter dieses Aktivreiseunternehmens. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Und dann habe ich angefangen, oder vielmehr, dann haben mich viele Leute ermutigt, aus dieser Geschichte, die wir da erlebt haben, in Südamerika irgendwas draus zu machen. Ein Buch zu schreiben, ans Fernsehen zu gehen, Dia-Vorträge zu machen. Und dann habe ich halt angefangen, eine Geschichte daraus zu machen. Und bin damit durchs Land getingelt und bin dann in Stadtbibliotheken und in Schulen und in Kinderheimen und auf Reisemessen gewesen und habe von unseren Abenteuern erzählt.
Mhm.
Und das wurde dann langsam größer. Und dann bin ich in die Antarktis gereist und habe dort ein Vierteljahr die Stille dort gesucht und natürlich auch das Gletscherschmelzen beobachtet und Pinguine fotografiert. Und das war so die erste richtige Reportage dann. Und danach wurde ich von einem befreundeten Reiseveranstalter in 80 Tagen um die Welt geschickt.
Mhm.
Tatsächlich in 80 Tagen in einer leichten Variation der Geschichte von Jules Verne. Ich habe daraus auch dann eine Reportage gemacht. Auch eine Dia-Show, wie es früher hieß. Die dann aber zum ersten Mal auch Video dabei hatte und Zeitraffer und Trickfilme, was heute ganz Usus ist. Aber damals war das, glaube ich, die erste Show, die sowas überhaupt hatte. Und die schlug dann ziemlich ein. Und dann war zum ersten Mal so ein Moment erreicht, wo ich von den Fotos und von den Videos und von meinen Geschichten, Anekdoten, die ich unterwegs erlebt habe, tatsächlich auch leben konnte. Und das war immer dann schließlich quasi der Bogen. Das war der Traum, den ich damals hatte mit meinem Schulfreund Burkhard beim Abitur, als wir immer sagten, irgendwann werden wir mal groß und dann werden wir reisen und das soll unser Leben sein. Und das hat also dann so 15 Jahre gedauert und dann haben wir das Glück, würdest du vielleicht sagen, gefunden, also dem nachzugehen, was in einem steckt, was man gerne macht, wo man sich verwirklichen kann, wo man also auch ja mit sich im Reinen ist und dann natürlich auch am meisten ausstrahlen und geben kann. Und so war ich unterwegs und habe Geschichten gesucht mit einer Gabe, die sich scheinbar auch durch das Reisen über die Jahre ausprägt, dass man ein Gespür dafür findet, wann ist man im rechten Moment, am rechten Ort. Und dann hat man auch noch die Kamera dabei, ohne die Situation kaputt zu machen und lernt sehr viele inspirierende, spannende Menschen kennen und macht noch ein paar schöne Fotos davon und sucht Orte, die man normalerweise nicht findet und Wege, die normalerweise keiner geht. Und das dauerte dann eigentlich an bis heute. Und so habe ich jetzt immer wechselweise spannende Reisen gemacht und daraus dann Geschichten, die ich quasi anhand von Fotos und Musik und Filmen und so weiter erzähle. Wobei das weniger Länderreportagen sind, wie das viele Kollegen machen, sondern eher wirklich so das Entdecken der kleinen Wunder am Wegesrand. Wo andere Leute, die vielleicht schon den Plan haben, was sie jetzt besuchen müssen und wo sie noch ein Foto machen wollen, die sehen das alle gar nicht. Weil die verwirklichen ja dann ihren Plan. Und die Kunst ist wahrscheinlich, irgendwo reinzugehen und einfach offen zu sein und sich treiben zu lassen. Und das ist mir immer vergönnt gewesen, auch weil ich quasi immer open-end, zeitlos unterwegs war. Und dann bleibt man einfach auch dann überall dort hängen, wo es spannend ist.
Dieses planlose Reisen, also Freiheit ist ja was ganz Tolles. Und auf der anderen Seite ist dieses Planlose ja auch wieder, glaube ich, eine extreme Herausforderung. Ja? Weil also wenn man einen Plan hat, dann weiß man, was man zu tun hat als Nächstes. Das ist ja das Schöne an einem Plan.
Plan vermittelt Sicherheit, ja.
Genau. Ganz genau. Und planlos unterwegs zu sein, die Freiheit zu haben, heute länger hier zu bleiben, mal gucken, wo ich morgen hinzufahre, sozusagen zu würfeln, welchen Weg ich gehe, hat ja auch ein Stück weit, kann es Unsicherheit vermitteln, wenn man jetzt sozusagen viele Runde lang nach Plänen gelebt hat. Wie war das für dich?
Ja, also das kann ich schon nachvollziehen, natürlich, was du sagst. Das ist natürlich bekannt, dass das so ist. Aber in der Tat finde ich ja, liegt der Zauber gerade in dem, was man nicht vorausgeplant hat. Also das, was einen auch selber überraschend macht und dann ja in irgendeiner Form, du hast das Wort Herausforderung verwandt, das ist es natürlich schon. Es ist eine Herausforderung in dem Sinne, als dass du vor eine Situation gestellt wirst, mit der du dann umgehen musst. Mhm. Und die kann wunderschön sein oder auch traurig oder schwer. Und aber natürlich macht die was mit dir.
Klar.
Und das ist ja der Moment, in dem dann auch klischeehaft gesagt Wachstum beginnt. Mhm. Ne? Also in dem du gefordert bist, mit der Situation umgehen zu müssen. Mhm. Und das ersparen wir uns natürlich alle in unserem Alltag, weil wir eben immer auch Wege gehen, die wir schon gewöhnt sind zu gehen. Mhm. Das heißt, diese Herausforderung, dieses Ringen mit einer Situation fällt natürlich eigentlich weg. Dadurch ist man immer in angenehmer Vertrautheit und Sicherheit, aber kann natürlich nie seine Grenzen mal ein Stück nach außen verschieben, weil es nie diese Reibungen gibt. Also Konflikte gibt es natürlich auch im normalen Leben, da reibt man sich ja auch und wächst daran. Aber auf Reisen kann man da fast natürlich eine Philosophie draus machen, indem man sich wirklich den Wundern, die täglich auf einen einströmen, auch bewusst hingibt und diese Überraschungen und die Reibungen einlädt. Und Nepal war da für mich so ein Kreuzungspunkt eigentlich, weil dort bin ich hingereist, ein Jahr nachdem ich in 80 Tagen um die Welt bin. Da war Nepal eine Station und da waren wir bloß eine Woche. Das war natürlich viel zu wenig, aber ich hatte da mal so einen Kontakt mit dem Land bekommen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und da bin ich im nächsten Jahr nochmal hingefahren mit einem Frachtschiff von Hamburg aus, einen Monat lang über das Mittelmeer und durch den Suezkanal und den Indischen Ozean bis nach Singapur und habe ich mich durchgeschlagen bis nach Kathmandu und habe ich dort ein Jahr gelebt. Und dann habe ich gemerkt, dass Nepal so strukturlos und so chaotisch und so irritierend und verstörend vermutlich für einen Europäer ist, dass man, wenn man mit seiner Erwartungshaltung und seiner Planhaftigkeit dort hineingeht, schier wahnsinnig wird. Man hält es schlichtweg nicht aus. Einem wird das Land nicht gefallen, weil nichts klappt, wie man sich's denkt. Und das heißt, du wirst irgendwann dazu gezwungen, diese Pläne und die Strukturen fallen zu lassen, weil ansonsten wirst du nicht glücklich. Und wenn du das tust, dann bist du auf einmal drin im Strudel des nepalesischen Lebens. Und dann gehst du morgens aus dem Haus und gehst einfach einen Kaffee trinken nebenan im Café und hast natürlich keinen Plan, weil du willst ja nicht Denkmal XY besuchen, weil du weißt, das klappt sowieso nicht. Also sitzt du bei deinem Café und am Nachbartisch sitzt zufällig der berühmteste Schamane Nepals. Und du kommst ins Gespräch. Und er sagt dir, dass er heute Nachmittag noch einen Trommelkurs zur Austreibung von Geistern hat. Und weil du nichts vorhast, sagst du, du gehst mit. Obwohl du sowas noch nie gemacht hast. Obwohl du vielleicht sogar denkst, das ist ja alles Firlefanz. Aber du gehst mit, weil du hast ja nichts zu tun. Und dann treibst du am Nachmittag Geister aus. Und sowas passiert dann jeden Tag. Und dadurch erlebst du ständig Dinge, auf die du nie gekommen wärst. Und natürlich planst du ja immer nur Sachen, auf die man kommen würde. Also sprich, man bewegt sich ja immer im eigenen Wasser. Und man guckt nie mal drüber hinaus. Und das bedeutet natürlich, übertrieben gesagt, absoluten Stillstand. Also solange du selber noch drin bist, kannst du ja nur Pläne und Klar. Ideen vorauswerfen, die ja schon in dir sind. Und eigentlich kann von außen nur Neues kommen, indem du dich leer machst und indem du dieses Gefäß, was du da bist, neu füllen lässt von außen. Und erst dann kannst du natürlich wieder neue Dinge in die Zukunft werfen, sonst projizierst du immer nur das Alte wieder, ne?
Du hast vorhin gesagt, als ihr zurückkamt von eurer Reise, ihr wart quasi nicht mehr kompatibel, nicht mehr systemkompatibel. Wie ist das heute? Ich meine, wenn man das jetzt erlebt hat, wenn ich das höre, ja, ich kann es mir total geil vorstellen. Dennoch, glaube ich, ist es umso schwieriger, sich heute in so ein bestehendes Systemgefüge wieder einzufügen, oder?
Ja. Ich glaube, das ist dann nicht so, dass man, wenn man das mal gekostet hat, das zwangsläufig immer braucht. Weil dann bist du ja auch schon wieder in der Abhängigkeit. Mhm. Es ist mehr so, dass du weißt, dass es das gibt. Und das schafft ein Gefühl von Freiheit. Also ich könnte jetzt jederzeit mich mit diesem Gefühl oder mit dieser Lebenseinstellung wieder verbinden. Oder ich wüsste auch, ich könnte die Struktur von heute auf morgen hier verlassen und mich einem anderen System, einem anderen Land, einer anderen Kultur aussetzen, ohne Furcht davor zu haben. Mhm. Also es ist mehr so, man lebt vielleicht, man wird flexibler, man lebt vielleicht angstfreier. Also ich habe Angst abgebaut einfach in diesen Jahren auch. Ich habe Angst davor abgebaut, dass ich verhungern könnte, weil ich in den Anden irgendwie 4 Tage ohne Essen lief und mir Bären suchen musste und Fische fangen musste Und es ist echt eine Grenzerfahrung. Und du merkst aber, so schnell verreckst du nicht. Mhm. Und das heißt natürlich nun nicht, dass ich ständig irgendwo mich aussetzen muss, um zu sehen, ob das noch klappt. Sondern vielmehr, dass ich das normale Leben angstfreier leben kann, weil so schnell bringt einen dann nichts mehr aus der Bahn. Ich habe auch keine Angst davor, arbeitslos zu werden, weil ich weiß, man kommt irgendwie wieder weiter. Und in dem Sinne habe ich auch jetzt keine Angst mehr davon, dass mich die Struktur vielleicht zerdrücken würde oder ich ihr ausgeliefert sei. Es ist mehr so, dass ich weiß, die ist da. Ich kann mit ihr auch spielen. Ich weiß, es ist eine Facette. Und ich kann aber auch vollkommen ohne Etikette oder ohne Strukturen oder ohne der Herde hinterher zu laufen, wie man es immer sagen will. Das klingt natürlich schon abwertend, das meine ich gar nicht so. Aber auch die andere Seite geht. Mhm. Und ich glaube, das heißt eben nicht, dass man das immer so tun muss. Mhm. Aber das heißt, dass in mir ist der Geschmack davon, wie das ist. Mhm. Und das kann ich sofort wieder hochholen und bin dadurch weniger abhängig von dem, was hier ist. Mhm. Also das kennt man ja, wenn man geht zur Arbeit und der Chef sagt zu einem, naja, vielleicht werden sie das in den nächsten Monaten entlassen. Mhm. Dann brechen ja Leben zusammen. Ne? Mhm. Analog natürlich mit allem anderen auch. Das Geld wird knapper, Freundinnen verlassen. Also alles, was so passieren kann. Und das macht mir aber dann keine Angst mehr, weil ich weiß, es geht irgendwie weiter. Mhm. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass ich Situationen durchlebt habe, die für mich wirklich grenzwertig waren, wo es um Leben und Tod ging. Und die einen mit so viel Selbstvertrauen auch irgendwie aufladen und einem auch einfach ganz banal zeigen, es geht eh irgendwie weiter. Hab davor keine Angst. Mhm. Deswegen lebe ich da heute so ganz entspannt in den Tag hinein und ernte die Früchte, die überall so hängen und wachsen.
Du hast eben gesagt, du lebst weitestgehend angstfrei. Das war auch nötig, denn dein letzter Trip sozusagen, den du mit Frau und Kind unternommen hast, mit einem Lastenfahrrad, das stelle ich mir ja unglaublich vor. Kannst du dazu was sagen? Also ich habe es nur, der Sven hat mir davon erzählt und hat gesagt, das ist der Hammer, was der André da gemacht hat. Der Vortrag darüber muss der Kracher sein und natürlich auch, was du da gemacht hast und was du da erlebt hast. Du bist mit deiner Frau und mit deinem kleinen Kind und einem Lastenfahrrad.
Genau.
Also ein Lastenfahrrad, für die, die es nicht wissen, ist ein Fahrrad, was quasi ein Fahrrad ist, aber vorne dran noch eine Schubkarre hat, um es jetzt
genau,
mal
so
bildhaft
etwa
auszudrücken. Ne? Da muss man ja angstfrei sein, oder? Also ich meine, da muss man ja ein gehöriges Vertrauen haben.
Ja, also auch um das machen zu können, haben mir die Reisen schon geholfen. Weil auch eine schöne Sache beim Reisen ist, dass man natürlich ständig Menschen kennenlernt, die ganz abstruse und andersartige Lebensentwürfe haben. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich in Patagonien war vor nunmehr schon 14 Jahren, 15 Jahren und habe dort eine Jugendherberge geführt, ein halbes Jahr lang in den Anden. Und da gingen damals ein paar junger Franzosen durch und die hatten ein kleines Kind. Und das war vielleicht ein Jahr alt. Und da denkt man ja bei uns, also so bin ich auch konditioniert worden, da bleibt man zu Hause und schön vorsichtig und bloß keine Bakterien und Kindergarten oder so, ne?
Ja, genau.
Und die sind einfach mit dem kleinen Kind durch die Welt gereist. Das Kind steckte hinten im Rucksack, also hat noch ein bisschen rausgeguckt und hat also ständig auch gelacht und mit seinen offenen Blicken die Welt umarmt. Und da war für mich ganz klar, das wird mal ein ganz toller Erdenbürger. Mhm. Nämlich jemand, der angstfrei vielleicht ist und der offen ist gegenüber anderen Kulturen und anderen Einflüssen. Und der einfach ja hinausgeht ohne Vorurteile und ohne Ängste. Und das ist so ein Bild, das habe ich also bis heute in meinem Kopf drin. Und natürlich, als wir dann schwanger wurden, das war schon natürlich ein, also nicht nur schöner, auch aufwühlender Moment, weil auf einmal schien natürlich das Reiseleben vorbei zu sein. Ne? Mhm. Da habe ich wirklich ja über 15 Jahre immer on the road gelebt. Also ich hatte auch keine Wohnung mehr. Es hat sich einfach nicht gelohnt, weil ich war von Frühling bis Herbst immer reisen und im Winter habe ich halt Vorträge gehalten. Und obwohl es manche Bestrebungen gab, mir mal eine Mietwohnung zu suchen, hat es am Ende dann doch immer irgendwie eigentlich nicht sollen sein und es wäre wahrscheinlich total unnötig gewesen, weil ich eh nie da gewesen wäre. Mhm. Das heißt, ich lebte wirklich absolut vogelfrei und auf einmal bist du dann Papa, ne? Und dann, da bricht schon das Leben erstmal zusammen und denkt sich, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Ne? Ist all das vorbei?
Ja.
Verantwortung. Ne? Auf einmal doch nicht mehr bewegen können. Ne? Mhm. Und da haben wir anderthalb Jahre gewartet und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Das geht natürlich, geht das auch weiter. Ne? Dann haben wir lange überlegt, was ein Transportmedium sein könnte. Und natürlich sagen alle im Umkreis, Verwandte, Bekannte, Familie, nehmt euch einen Caravan, ne? Nehmt euch ein Auto und fahrt los. Und das war natürlich keine Option für uns. Und dann haben wir überlegt, ob wir ihn tragen, im Rucksack oder was da eine Möglichkeit wäre. Und am Ende war dann das Beste wirklich, wir nehmen ein Lastenfahrrad Im Gegensatz zum Beispiel zum Fahrrad mit dem Hänger. Also, das haben wir jetzt auch gemerkt, ist ganz anders, weil dann sitzt der Kleine natürlich hinten drin, ist auch abgeschottet und außerdem sieht er nichts, andauernd nur deinen Po, ne? Und vorne sitzt, ist er wirklich da der Pilot gewesen und in Armesreichweite von mir und wir haben uns dann ein halbes Jahr auch unterhalten können. Das war eine schönste Zeit. Ich glaube, für mich als Vater war das also ein Geschenk. So innig, ich bin ja auch viel unterwegs und so und halt Vorträge und reise ständig um die Welt. Und so eine Zeit, ein halbes Jahr lang, jeden Tag 24 Stunden mit deinem Kind zusammen zu sein, also das war ein unglaubliches Geschenk. Und natürlich hat es sich dann ergeben, dass der Kleinste von uns allen am wenigsten Angst hatte, ne? Also der hat das natürlich genossen, ne? Das war Freiheit, der hat gelernt, wie man Lagerfeuer macht. Der spricht jetzt irgendwie ansatzweise 5 Sprachen mit 3, ne? Und grüßt in Tschechisch und sagt Ball auf Italienisch und spricht Französisch und Englisch und Spanisch und Deutsch sowieso durch uns, ne? Weil meine Freundin ist Spanierin. Und das ist natürlich, und das ist dann genau dieses Kind, an das ich die Erinnerung hatte, der sich jetzt völlig angstfrei und ohne Vorurteile und Schüchternheit einfach auf Leute zugeht, ne? Und die grüßt und ins Herz schließt und da ist, ne? Mhm. Also gerade aus der Sichtweise des Kleinen war das was ganz Tolles. Also der hat kaum stillsitzen wollen. Der ist dann wirklich, wenn wir mal einen Pausentag hatten, ist der vorne ans Lastenrad gegangen und hat gesagt, weiter, weiter. Ne? Mhm. Der wollte immer wieder rein. Ne? Und der hat natürlich im Vorbeifliegen die ganze Welt gesehen. Ne?
Wo wart ihr überall?
Wir sind losgefahren an der Ostseeküste. Da haben wir, als wir schwanger wurden, einen alten Bauernhof gekauft. Den Kunterbundhof, wie wir ihn benannt haben. In Reminiszenz an die Herbergen, die ich damals in den Anden führte. Auch daher der Gedanke, irgendwann mal einen Ort aufzumachen, der Raum bietet für liebe Menschen aus aller Welt. Mhm. So war die Idee. Und wenn wir mal irgendwann nicht mehr reisen können, dann muss man so einen coolen Ort haben, dass die ganzen Leute zu einem kommen.
Genau.
Das war immer die Idee. Das war die Idee, die ich, so war mein Gefühl damals in den Anden. Wir waren da wirklich in so einem abgeschotteten Dorf mit den Anden und reisten eben ein halbes Jahr nicht, weil wir die Herberge führten für Kost und Logis quasi. Und dann kam aber die ganze Welt zu uns. All die Touristen, die wir ja eigentlich selber auch waren, aus Deutschland und aus Japan und Skandinavien und Argentinien natürlich selbst auch, kamen alle zu uns und wir waren die Herbergsväter. Mhm. Und es war so bunt und so unterhaltsam, dass man selber eigentlich gar nicht mehr reisen muss. Ne? Da dachte ich schon immer, also wenn ich irgendwann mal nicht mehr kann oder will, dann mache ich eine Jugendherberge auf. Und diese Idee schwang jetzt auch mit, dass wir uns einen großen Hof kaufen, der einfach viel Platz hat. Mhm. Naja, und da sind wir losgefahren und dann südwärts, bis wir auf die Elbe stießen. Und dort haben wir dann einen Elbkahn, ein Containerschiff angehalten. Also quasi, wir haben gewunken und er hielt dann an. Weil vielleicht sahen wir so bedürftig aus oder so. Das war so Abendstimmung. Wir standen irgendwie auf dem Deich mit den Rädern und einem Baby im Arm und haben so dann gespielt und gewunken. Und dann kam es heraus, dass die dort eh jetzt auch anlegten. Ne? Ihr Nachtplatz war da so an großen Buhnen. Und dann sahen die uns irgendwie und dann kamen wir ins Gespräch und dann haben die uns 4 Tage lang mitgenommen. Sind wir die Elbe hochgefahren mit tschechischer Crew. Ganz, ganz toll. Und dann rüber nach Tschechien, Elbe noch weiter und dann auf die Moldau, dann im Moldau-Bett quasi entlang, über Prag, Český Krumlov, dann über den Böhmerwald nach Österreich und dann die Traun hinauf zum Salzkammergut, dann über die Hohen Tauern, also über die Alpen, den Großglockner und dann weiter nach Südtirol, die Südtirol durch, dann rüber nach Italien, zu den oberitalienischen Seen, dann runter ins Piemont, wo Turin liegt, die große Weinanbaugegend. Dann nochmal über die Alpen rüber, über den Pass de Montgenèvre in die Provence. Und dann durch die ganze Provence, Luberon, Vaucluse und so ein Krams an dem südlichen Zentralmassiv vorbei, durch Südfrankreich, über die Pyrenäen rüber, bis nach Pamplona. Und das ist Jennys Heimatstadt.
Und das alles mit einem Lastenrad?
Ja, also ich hatte ein Lastenrad mit dem Kleinen und dem Hund und Jenny hat ein Trekkingrad. Genau. Und da so ein schwer bepacktes Trekkingrad mit Satteltaschen. Und ich hatte halt vorne den Kleinen.
Und ihr habt im Zelt geschlafen auch, oder was?
Ja. Wir hatten also Zelt dabei. Wir haben es nicht immer benutzt. Wir wurden dann natürlich auch oft eingeladen. Mhm. Also wird man ja eh immer. Aber mit dem Kind sowieso, ne? Und waren bestimmt die Hälfte der Zeit von Leuten eingeladen worden. Namentlich in den südlichen Ländern. Und waren auch mal in Hotels. Die haben dann erfahren, dass wir da irgendwie eine große Reise durch Europa machen mit dem Baby. Und nebenbei machen wir noch eine Reportage draus. Und dann haben sich auch Hotels geöffnet.
Ist ja der Kracher.
Und die restlichen Nächte haben wir gezeltet und dann natürlich in Südeuropa, da war es dann so warm, da haben wir nicht mal mehr das Zelt aufgestellt. Da haben wir uns wirklich einfach mit der Isomatte und Schlafsack ins Gras gelegt am Straßenrand, wo man ja auch denkt, bloß nicht mit einem kleinen Kind. Und der hat so gut geschlafen, wie noch in keinem Bett. Also ganz toll. Und ich erinnere mich immer noch, so einer der schönsten Momente der ganzen Reise war für mich irgendwo in Südfrankreich, in den Cevennen. Da schliefen die beide halt schon, Jenny und Unai, unser Sohn. Und ich schrieb noch Tagebuch oder schaute Fotos. Und irgendwann nachts um 2 wachte er auf, öffnete seine Augen und guckte hoch und sah halt über sich die Milchstraße. Und dann hat er zum ersten Mal in seinem Leben, hat er dann gesagt, Sterne. Und dann hat er die Augen wieder zugemacht und ist eingeschlafen. Und dann habe ich daneben gesessen und hatte Gänsehaut und geheult fast vor Schönheit. Und dann habe ich mich irgendwann auch dazu gelegt. Es war also so einer dieser Momente, für den die ganze Reise schon wert war.
Absolut. Mhm. Das ist der Hammer.
Ja.
Das ist echt der Kracher. Dieses momentan ist ja in aller Munde sozusagen Achtsamkeit, ne?
Ja.
Dieses im Moment sein, dem Moment erleben. Ist was du auf deinen Reisen permanent erlebt hast, oder? Also
ja. Weniger
im Morgen und im Gestern sein, mehr so im Jetzt. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, was du in
genau,
Nepal
also,
erlebt hast.
Also genau, was ich über Nepal erzählte, ist ja eigentlich genau das, ne? Also aufgeben, drüber nachzudenken, was morgen wird, weil es gibt so Länder, da klappt das sowieso nicht. Und dann wirst du automatisch darauf zurückgeworfen, im Moment ein bisschen mehr achtsam zu sein. Für manche Leute klingt das ja so ein bisschen abgedroschen, süßlich, aber eigentlich bedeutet das ja eigentlich nur, dass man ein bisschen wach ist, die Ohren, die Augen offen hat und wenn dann neben einem einer was Interessantes erzählt, dann ignorierst du es halt nicht und sagst, du musst zur nächsten Verabredung, sondern du mischst dich einfach ein, ne? Und wenn du das kann man auch üben. Man kann üben, wach zu werden. Also ich habe das auch beim Reisen natürlich gelernt, man entwickelt ja ein ganz anderes Auge, weil man auch natürlich viel mehr Bedürfnisse hat. Also ich kann in eine wildfremde Stadt heute gehen und binnen 5 Minuten habe ich abgecheckt, wo man schlafen kann, wo es Wasser gibt, wo man vielleicht irgendwie eine Kirsche abpflücken kann und also überleben kann, ne? Im weitesten Sinne. Und das praktiziere ich natürlich nicht, weil ich habe ja auch mein eigenes Heim und alles, aber man guckt einfach anders. Man entwickelt ja Instinkte vielleicht, sowas sogar ist das, ne? Man entwickelt Instinkte und die Sinne schärfen sich und du hörst anders zu und schaust anders und hast vor allen Dingen eben auch auf Reisen, im Urlaub, Zeit, den Dingen nachzugehen, für die du im Alltag keine Zeit hättest. Und diese Erfahrung dann mitzunehmen in den Alltag, dann wird's spannend, ne? Und dann, das ist natürlich dann sehr schwer, weil dann ringt natürlich der Alltag, der
genau.
einen ständig wieder in
Ganz
Form
genau.
pressen möchte,
genau.
mit
genau.
diesem Gefühl des fließen Lassens und Offenseins. Und das ist natürlich wahrlich schwer. Aber damit mal bewusst umzugehen mit der Thematik und immer mal wieder sich zu besinnen, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ne? Und da kann man das so nach
Absolut.
Und nach ausdehnen. Ne?
Wahnsinn. An der Stelle, lieber André, da habe ich für dich Glückfinder-Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Aus aktuellem Anlass, meinem Sohn in die strahlenden Augen zu schauen, wenn er gerade die Sterne entdeckt hat und von der nächsten Reise spricht, die selbst wir noch nicht kennen. Und wir müssen uns dann überlegen, was wir mit ihm anstellen.
Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich selbst, natürlich. Da brauche ich nicht lange überlegen. Kein Partner und kein Gott und kein Lehrmeister, sondern einfach nur ich, der immer wieder, wie wir ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, gucken muss, was das Leben an Reichtum ständig um mich rum bereithält. Ich muss es nur sehen. Und dann wird es auf einmal alles ganz voll und ganz dicht und ganz intensiv und bereichernd und unterhaltsam. Und ja, dann ist das ist ein reiches Leben. Dann ist man glücklich.
Spielst du Lotto?
Nee.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Natürlich nicht. Aber Geld... Also wenn man dem Geld was zugestehen möchte, dann natürlich, dass man damit Träume verwirklichen kann, die vielleicht Geld brauchen, um umgesetzt zu werden. Also sprich, wenn man mit einem Frachtschiff mal nach Asien fahren möchte, dann ist natürlich ein bisschen Geld nicht schlecht, um sich die Passage zu kaufen. Natürlich kann man auch sagen, man kriegt es ohne Geld hin. Ist in meinem Fall damals so geglückt, weil ich habe mich dann als Fotograf vorgestellt und durfte dann mitfahren im Austausch gegen Fotos. Und ich vermute sogar, dass jeder Mensch so ein Talent hätte. Da könnte man ja auch Teller putzen oder abends Kabarett für die Matrosen machen oder was auch immer.
Getreu dem Motto, wo ein Wille ist, ein Weg.
Genau, aber natürlich kann man sich den Umweg auch sparen und sagen, man hat halt ein bisschen Geld bereits irgendwo verdient und nutzt das dann, um mit anderen Träumen in Kontakt zu kommen. Ne? In dem Sinne will ich das jetzt mal nicht pauschal verdammen.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich nicht verzagt habe und meinen kleinen, naiven Jugendtraum, irgendwann mal zu reisen und davon zu leben, geschafft habe umzusetzen. In wirklich, muss man sagen, harter Arbeit und mit viel Nachdruck, mit vielen auch Widrigkeiten und mit Gegenwind. Ich erinnere mich da an einen Moment, wo ich just angefangen habe, Vorträge zu halten. Und ich hatte im gleichen Moment ein Angebot von Globetrotter in Berlin, jener Ausrüstungsfiliale, um eine 60 Quadratmeter große Ausstellungsfläche zu gestalten und einen Vortrag zu halten. Oder einen Architekturjob in einem der namhaftesten Büros am Potsdamer Platz in Berlin zu bekommen, in einem multinationalen Unternehmen. Und das ging zur gleichen Zeit bei mir ein, am gleichen Tag. Und ich musste mich entscheiden.
Krass.
Und ich habe mich entschieden für die 60 Quadratmeter große Ausstellungsfläche beim Globetrotter und habe der Architektur in dem Moment den Rücken gekehrt, in der ich schon arbeitete und die ich auch 6 Jahre studiert hatte. Und dann habe ich meinem Papa davon am Telefon erzählt, dass ich diesen für mich wichtigen Schritt getan habe, und dann legte er auf. Und obwohl er mir sehr wohlgesonnen ist, hat er mit mir 3 Jahre nicht mehr gesprochen.
Ehrlich.
Bis er dann irgendwann anfing, sich meine Shows mal anzugucken. Und dann hat er gesagt, das ist ja wirklich geil. Und seitdem kommt er regelmäßig.
Das ist der Hammer. Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich. Du könntest zurückreisen und dem jüngeren André begegnen. Gibt's irgendeinen Tipp, irgendwas, was du ihm sagen wollen würdest?
Du hast aber knackige Fragen.
Ja. Danke, das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment.
Ja. Eigentlich ist ja alles gut gelaufen. Alles ist gut gewesen. Jeder Schritt war irgendwie der richtige Schritt. Und da, wo ich heute bin, bin ich irgendwie glücklich und zufrieden. Eigentlich war alles gut. Eigentlich muss ich dem auch nichts sagen. Ich hatte selten Phasen, wo ich merkte, ich bin auf einem komplett falschen Weg. Und wenn ich es merkte, dann habe ich immer Mut genug gehabt zu sagen, ich höre das jetzt auf. Also einen Job mal kündigen oder so, wo man denkt, das ist jetzt das, was eigentlich alle sagen, was das Richtige ist, aber du merkst, du bist unglücklich. Und dann in dem Moment zu sagen, ich kündige das jetzt. Das bringt mir zwar Geld und ich habe einen sicheren Job und das gab's mehrmals als Architekt. Und dann aber zu sagen, nee, aber das bringt mich zu weit weg von dem, was ich will. Und ich will jetzt gerade eine Radtour machen und ich kann nicht, weil ich keinen Urlaub kriege. Scheiß drauf. Und dann kündige ich und das geht schon weiter. Und es ging natürlich immer weiter und es wurde auch immer besser. Also weil nach dieser Leere, in die man erstmal springen muss und die oft Angst macht, kommt natürlich immer wieder was. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass Neues überhaupt nur kommt, wenn man vorher mal Leere schafft. Aber dafür muss man natürlich erstmal sich von irgendwas lösen, was wieder schwer fällt, weil dann ist man wieder weg von der Sicherheit, wie wir vorhin schon sagten, weg vom Geplanten.
Das stimmt. Gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen möchtest, die man vielleicht gelesen haben sollte?
Ja, da haben mich einige sehr geprägt. Auch wenn es Klischees zu sein scheinen, aber als ich noch sehr jung war, habe ich von Reinhold Messner gelesen, Die Freiheit aufzubrechen, wohin ich will.
Mhm.
Und das sind lauter kleine Geschichten aus seinem ganzen Leben, angefangen in der Kindheit. Und das fand ich sehr, sehr beflügelnd. Mittlerweile bin ich sehr großer Fan von Helge Timmerberg, der ja auch Reisegeschichten schreibt und meines Erachtens die witzigsten und besten, unterhaltsamsten auf der ganzen Welt. Und die sind aber auch immer voller schöner, versteckter Weisheit zwischen der Ironie und dem Gesudel.
Mhm.
Also die mag ich auch sehr. Und was gibt's noch? Martin Weber hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Das ist ein Österreicher. Das heißt Der Mensch im Gleichgewicht. Auch das würde ich eigentlich jedem Menschen empfehlen, mal gelesen zu haben.
Okay. Ich habe noch was für deine Bibliothek, das Glückfinderbuch, mein erstes Buch aus dem ersten Jahr als Glückfinder.
Juhu.
Mit 14 Geschichten von Menschen wie dir, die ihr Glück gefunden haben. André, wenn sich jemand mit dir oder in Verbindung setzen möchte oder über dich informieren möchte, kann er das bestimmt über deine Homepage, die da heißt?
Genau, die heißt www.andre-schumacher.de, also einfach mein Name, und da kann man dann sehen, wo ich gerade stecke, und da kann man auch sehen,
wo du gerade Vorträge hältst.
Wo ich Vorträge halte, natürlich. Da gibt's oben einen Knopf, der heißt Termine. Da sieht man, wo ich gerade durchs Land reise und Geschichten erzähle. Da gibt's auch natürlich einen Link zu unserem Kunterbundhof, wer da mal Urlaub machen möchte. Wir haben eine kleine Ferienwohnung und auch eine wunderschöne biologische, nachhaltig aus Naturmaterialien gebaute Wohnjurte mit einem großen King-Size-Bett und einem Kamin und einer großen runden Terrasse davor. Da kann man also mitten auf unserem 3 Hektar großen Garten Natururlaub machen. Auch das ist ein schöner Punkt. Und man kann auch mit mir auf Reisen gehen. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, Reisen zu designen, in denen quasi meine ganze Erfahrung aus 20 Jahren Weltreisen sich so ein bisschen reindrückt und wo ich die Leute mitnehmen möchte zu Orten, die man eigentlich nicht findet und auf Wegen, die man eigentlich nicht geht. Und daraus sind ein paar Wanderreisen auf den Kanaren, aber jetzt auch in der Provence, auch in Nepal, auch in Patagonien entstanden, wo jeweils das Abenteuer und das aktive Unterwegssein und das Durchwegen einer Insel zu Fuß kombiniert wird mit feinster Küche, mit feinsten Weinen, mit 8-Gänge-Menüs jeden Abend. Und in Unterkünften bleiben wir, die nie große Hotels sind, sondern immer kleine, handverlesene Designunterkünfte oder Höhlenhotels oder Sommerresidenzen, 500 Jahre alt, von irgendeiner Fürstin von hast du nicht gesehen. Also alles ganz exklusive, sehr spezielle Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht findet. Und so durchwandern wir zum Beispiel im Falle der Kanaren jeweils eine Insel und dabei genießen wir das Leben in vollen Zügen und verbinden, so für mich ist es immer so ein bisschen wie das Yin und Yang verbinden. Also nicht eine Luxusreise in einem Pauschalhotel, wo man sich dann am Ende doch nur langweilt. So geht es ja vielen, die das dann nehmen in der Mangelung einer besseren Idee. Aber auch keine ausschließliche Trekkingreise, wo man dann im Zelt schläft und leidet und schwitzt und so. Sondern die Idee eben, das Aktive und den Genuss zusammenzubringen. Das sind sehr schöne Reisen. Da waren schon einige interessante Leute mit und die haben wirklich unisono gesagt, es waren die schönsten Tage ihres Lebens. Und das hat mich sehr bestärkt, auch in all dem, was wir besprochen haben, dieses Zusammenbringen von Wohlfühlen und auch neugierig sein, aber auch aktiv sein und voll im Moment leben. Eine Person hatte mal gesagt, das fällt mir just gerade ein, wo wir beim Moment sind, die hatte mal gesagt, dass jeden Tag, wenn sie mit mir unterwegs war, dachte sie, es könne nicht mehr schöner werden. Und dann kam der nächste Tag und es wurde noch schöner.
Sehr geil.
Und das 2 Wochen lang. Wusste am Ende gar nicht, wo ihr der Kopf steht, vor lauter Glück und Wohlfühlen und Entschleunigung. Cool. Das war ein ganz liebes Kompliment natürlich.
Ja.
Also wer das mit mir machen möchte, wie gesagt, andre-schumacher.de und da gibt's oben einen Knopf, da heißt Reisen. Und da steht dann so, wo es hingeht. Und es sind jedes Jahr nur eine Handvoll Reisen. Manche davon werden auch nie wiederholt. Das heißt, die werden einmal durchgeführt. Wer mitfährt, fährt mit. Und wer verpasst, hat Pech gehabt. Und ja, das macht großen Spaß.
Ich werde darauf verlinken, sowohl auf deine Büchertipps als auch auf deine Webseite. Und da könnt ihr euch informieren. Besucht auf jeden Fall Andres Vorträge. Es lohnt sich. Es sind Hammer-Vorträge. Es ist eine ganz andere Art. Es zieht euch sozusagen die Schuhe aus. Das ist der Hammer. Müsst ihr hin. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. André, ganz, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Und hab jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Heimreise. Und viel Spaß bei weiteren Reisen. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder.
Ja, bitte, gerne. Danke für die schöne Zeit beim Erzählen hier.
Ja, tschüss. Gerne. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.